Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo mein Bester.
Mein bester Hennes heißt das für dich immer noch.
Mein bester
so
Hennes, Entschuldigung.
So
oh, ist schon wieder so streng. Gleich zu Beginn.
Diese maulfaulen Ossis. Ich freue mich, dass ihr zuhört bei Blühende Landschaften, ja. Unserem lustigen kleinen Ost-West-Dialog, der auf launige Art und Weise das Zeitgeschehen und auch darüber hinaus Reflexionen zulässt, die sich nicht gewaschen haben. Was?
Sag mal, du bist ja heute so intellektuell.
Ja,
was ist denn los mit dir? Du machst
jetzt,
mir richtig Angst.
Ich bin doch jetzt Autor, weißt du doch. Hast du doch mitgekriegt.
Ach so.
Ich bin doch
jetzt. Oh ja. Darf ich das sagen?
Du darfst das sagen.
Der wunderbare
Ich habe dich darauf hingewiesen und du darfst es sagen.
Ja.
Geschickt, nicht? Ja.
Ja, geschickt
Sag
nicht.
Mal.
Denn der liebe Hennes, mit dem ich hier gerade nicht zusammensitze, aber gerade telefoniere, beziehungsweise miteinander spreche, hat etwas auf seiner Bucketliste, was er abstreichen kann. Und da bin ich nicht ganz ohne Neid.
Ja.
Aber sag selbst, worum es geht.
Ich durfte für den neuen Rolling Stone einen Artikel schreiben über den neuen James Bond. Über keine Zeit zu sterben. Und da kam ein Anruf von dem hochgeschätzten Mike Brüggemeier, den ich sehr mag, der wunderbare Sachen schreibt und auch tolle Bücher schreibt. Und der rief an und sagte, Hennes, möchtest du über den neuen James Bond was schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, du, gerne, aber ich habe ihn ja noch gar nicht gesehen. Und dann sagte er, ja, dann schreib doch mal was über deine Erwartungen, über die Situation des Kinos, du machst das schon. So und so viel Zeichen, am besten bis morgen. Und ich hatte 2 Tage Zeit und dann habe ich das gemacht und habe gesagt, ja, klar, ich schreibe total gerne für den Rolling Stone. Und dann kam der Rolling Stone dann auch per Post, wie es bei mir so ist, weil ich ihn abonniert habe seit 1993.
Ja.
Und dann habe ich erstmal geguckt und dann war wirklich das, bis das ja wirklich gedruckt vor dir liegt, glaubst du es ja nicht. Und dann habe ich das aufgeschlagen.
Natürlich.
Und es ist eine ganze Seite mit meinem Text. Und das ist schon, ich komme mir ein bisschen vor wie Cameron Crowe, ja, der damals auch als Rolling Stone Autor angefangen hat und für den das was ganz Großes war. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht
Natürlich.
Rufen die nochmal an oder vielleicht ergibt sich da was draus. Also ich fand es total toll, allein für so eine Institution wie den Rolling Stone zu schreiben. Es ist also wirklich, es ist ein Haken an meiner Bucketliste. Also die Bucketliste müssen wir vielleicht erklären. Das ist die Eimerliste. Also Bucket ist ja, bevor man, you kick the bucket, bevor man stirbt.
Ja. Ja, bevor man, du den Löffel abgibst.
Bevor man den Löffel, das ist eigentlich die Löffelliste, genau. Auf Deutsch müsste es die Löffelliste
genau.
heißen. Aber es gibt diesen Film mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, The Bucket List. Und
das Beste kommt zum Schluss,
glaube ich, heißt der wohl. Und da geht es darum, dass man kurz bevor man stirbt noch das macht. Und das das war so toll, das flog mir dann einfach zu und ich habe dann darüber geschrieben.
Ah.
Wir reden auch natürlich heute über James Bond, denn wir haben beim letzten Mal gesagt, wir wollten heute eigentlich über den Dars reden. Weil ich ja ein paar Tage auf dem Dars war und neben mir rattert wieder die Waschmaschine. Meine Frau hat die Waschmaschine so eingestellt, dass sie genau während der Podcastaufnahme in den Schleudergang geht. Und danke nochmal, Schatz, wenn du das hörst. Danke, dass du das hier subtil boykottierst. Und wir reden beim nächsten Mal über den Dars, weil aus aktuellen Gründen reden
auf
wir
jeden Fall reden
heute
wir
über
mal
James.
Ich bin ja auch sehr neugierig darauf, weil du bist ja komplett aus dem Häuschen.
Ja.
Und du warst ja auch aus dem Häuschen, weil du am Dars warst.
Ich war am Dars, genau. Und ich war nicht nur im Häuschen, sondern auch aus dem Häuschen. Aber darüber reden wir, wie gesagt,
eben
nächste
beim nächsten
Woche. Wir reden heute über James Bond. Das hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Wir haben schon mal über Agenten gesprochen, das Sein des Geheimagenten. Wir haben gesprochen über den Film, wunderbaren Film Top Secret. Der auch eine Art James Bond Parodie ja ist in gewisser Weise gibt ja wahnsinnig viele tolle Parodien von James Bond. Es gibt die natürlich die von uns sehr geliebten Austin Powers Filme. Es gibt wie ich finde, sehr wunderbaren OSS 117, glaube ich, ist es, von Jean Dujardin.
Ja, mit Jean Dujardin.
Genau,
kongenial
synchronisiert von unserem lieben Freund Oliver Kalkofe. Und da kommt jetzt auch ein neuer raus, der dritte kommt raus. demnächst. Und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Es gibt sehr, sehr viele Parodien. Also ja. Bond ist natürlich eine Steilvorlage für Parodien. Ich habe ja schon eine Bond-Parodie gehabt, wo ich deutsche Sänger James Bond-Lieder habe singen lassen. Du hast auch schon mal was gemacht.
Ja,
also das
ja,
ist
das
natürlich,
stimmt.
Weil es einfach ein so großer popkultureller Nenner ist. Ich glaube, es ist der größte popkulturelle Nenner der Welt, James Bond.
Das kann ich nicht beurteilen.
Du hättest jetzt einfach sagen sollen, ja, Hennes, du
hast ist ja eigentlich
recht.
Die Frage, die...
Genau.
Aber, Hennes, du hast recht. Du
ja.
hast recht, lieber Hennes. Aber viel, viel lieber ist es... Also ich werde den Film... Ich habe den Film noch nicht gesehen.
Wir reden
und ich
jetzt...
ich gehe am Montag...
Genau.
Am kommenden Montag, also jetzt, wenn das gemeine Fußvolk, ja, also nicht unsere Patrons, sondern das gemeine Fußvolk diesen Podcast hört, dann gehe ich abends mit meinem Sohn und Mann ins Kino und gucke mir den Film an. Du hast ihn schon gesehen.
Ich habe
ist
schon,
er denn gut?
Ich habe keine Zeit zu sterben oder zum Sterben, ich weiß es gar nicht, No Time to Die, wie ich ihn nenne, gesehen. Er ist ja 5-mal verschoben worden oder 4-mal. War ja schon im Jahr 2019 fertig, sollte im April 2020 starten. Und da muss ich sagen, nochmal einen großen Respekt vor der ganzen, vor dem ganzen Betrieb, die gesagt haben, nein, wir werden ihn nicht streamen. Der Film muss ins Kino. James Bond darf nicht gestreamt werden oder sollte nicht gestreamt werden. Zumindest der neue nicht. Und deswegen haben die so lange ausgehalten und geharrt, Entschuldigung, dass wir ihn jetzt erst im Kino sehen dürfen. Und man sollte ihn auch im Kino sehen. Es ist ein epochaler Abschluss der Ära Daniel Craig. Es ist wirklich, der Sack wird zugemacht. Und wir sind auch alle gebeten worden. Und ich bitte auch darum, wenn ihr den Film seht oder schon wisst, was passiert, bitte nicht spoilern. Das ist wirklich, es ist so schön, im Kino zu sitzen und das zum ersten Mal so zu erfahren. Ich fand ihn wirklich, es ist nicht der beste Daniel Craig, aber es ist auch bei weitem nicht der schlechteste. Mein Lieblings-Daniel Craig bleibt Skyfall. Weil da ist doch fast alles richtig gemacht worden. Casino Royale war natürlich eine Ansage. Einfach als Reboot.
Fand ich persönlich ziemlich weit vorne.
Sehr weit vorne. Casino natürlich, Royale. Klar, wir erinnern uns, wie Daniel Craig in dieser blauen Badehose aus dem Meer entsteigt und wir alle so, so sieht kein Mann aus in dem Alter. Das ist ein Special-Effekt. Und dann, ja, der Mann ist 2 Wochen jünger als ich. Das hat mich so fertig gemacht bei der ganzen Geschichte. Und dann kam ein Quantum Trost, der quasi der Film, der den Titel dieses Podcasts heute, ne, ein Quantum Ost, inspiriert hat.
Ja.
Der war ja sehr, sehr schwierig, weil zu der Zeit gab es ja den Autorenstreik und auch den Schauspielerstreik. Und Daniel Craig und der Regisseur haben dann noch an dem Film geschrieben. Und das war halt so ein Rumgeeiere, der ganze Film. Er ist auch zu schnell geschnitten. Es ist wirklich kein guter Film. Dann kam Skyfall und dann haben sie gesagt, okay, auf dem Erfolg setzen wir noch einen drauf. Was ein Fehler war, denn dann kam Spectre. Und Spectre war auch so, zu viel vom Gleichen. Und jetzt ist No Time to Die wirklich der 5. Daniel Craig-Film. Und ich finde wirklich ein sehr würdiger Abschluss mit sehr vielen klassischen Bond-Motiven. Es werden auch Bond-Filme zitiert. Und über den ganzen Film merkst du einfach, die Frauen in den Bond-Filmen, das sind ja mittlerweile keine Bond-Girls mehr, das sind ja Bond-Women und die sind also so stark. Aha. Also die können Bond wirklich Paroli bieten und natürlich, weil die wunderbare Phoebe Waller-Bridge am Drehbuch mitgeschrieben hat, das merkst du einfach. Sie ist einfach eine Königin der One-Liner und der lustigen Sprüche. Sie hat ja, die war ja auch Showrunnerin von Killing Eve von der ersten Staffel. Da hat sie ja schon mal Agenten-Killer-mäßig gearbeitet und natürlich in Fleabag und sie ist also ganz wunderbar und man merkt einfach, dass sie da
dran macht. Ich finde sie auch großartig.
Die ist ganz toll. Also das ist wirklich ein Film, den man im Kino gesehen haben muss. Hast du denn die Fotos von der Premiere gesehen in London, in der Royal Albert Hall?
Nein.
Hast du gesehen, was für ein Jackett Daniel Craig getragen hat? Das Foto hast du doch bestimmt gesehen.
Er hat ein
rotes Samtjackett getragen. Er sah ein bisschen aus wie Austin Powers. So ein bisschen. Also so ein samtenes, rotes. Es war wirklich, schaut euch das mal an. Das war sehr mutig, muss man wirklich sagen. Also auch für einen Mann in seinem Alter ist es wirklich, aber sah toll aus. Also ich kann wirklich nur sagen, geht da rein. Und mehr wollen wir jetzt auch gar nicht über den Film sagen. Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was Bond eigentlich so mit Ost und West zu tun hatte, denn Bond ist natürlich ein Kind des Kalten Krieges, Ian Fleming, und hat damals die Bücher geschrieben Und der erste Bond-Film, der sich ja mit dem Thema Ost-West beschäftigt, ist ja gleich der zweite, nämlich Liebesgrüße aus Moskau.
Ja. Und wenn ich mich nicht irre, spielt doch da Lotte Lenya die böse russische Agentin. Ist
ganz
das nicht
genau,
so?
Genau, Lotte Lenya, die Ehefrau von...
Lotte Lenya, die ja glaube ich, nicht nur eine Bertolt Brecht und Kurt Weill Interpretin war. Also es gibt viele tolle Platten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sogar eine Geliebte war von Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hatte ja unzählige Geliebte.
Mein Freund, Lotte Lenya war die Ehefrau von Kurt
Lotte
Weill.
Lotte Lenya. Ach, das war die Frau von
Lotte
Kurt Weill.
Lenya war die, also entschuldige mal, jetzt bin ich aber ein bisschen entsetzt. Also Lotte Lenya war die Ehefrau von
Kurt Weill. Du hast recht, aber ich weiß noch, und das ist wirklich, das weiß ich, und zwar, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen dazu, die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und mit der kongenialen Musik von Kurt Weill, die lebt ja nun deswegen und ist ja deswegen so unsterblich, weil die Musik einfach so toll ist und da weil einfach so viele Hits drin sind und so viele Schlager drin sind und Bertolt Brecht in seiner grenzenlosen Arroganz hat ihn irgendwann rausgeschmissen mit den Worten, diesen Operettenbuffo schmeiß ich die Treppe hinaus, ich will dich nicht mehr sehen, verschwinde und so. Und hat dann
wie die Leute damals so gesprochen haben, na, alle haben ja so in dem Duktus gesprochen, jeder. Also.
Naja, der hat, du wirst lachen, es gibt Aufnahmen, also Audioaufnahmen von Bertolt Brecht und der hat wirklich so merkwürdig gesprochen. Ich weiß nicht, warum der so merkwürdig gesprochen hat, aber das war so diese Art, wahrscheinlich damals zu sprechen.
Aber
da
kam doch aus Augsburg.
Die Leute auch
Bertolt Brecht kam doch aus Augsburg.
Der kam aus Augsburg.
Der hätte doch so sprechen müssen. Ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall, das ist die Verbindung von Kurt Weill und James Bond, ist Lotte Lenya, also als Rosa Klepp in Liebesgrüße aus Moskau.
Genau.
From Russia with Love, genau. Und da war ja das große Thema, die schöne blonde Agentin, die ja eine Russin ist, die sich dann in den englischen Geheimagenten verliebt. Und natürlich wird da auch geknattert, natürlich angedeutet nur. Aber es ist natürlich, das ist immer so das, was man so, ja, Agenten unter sich, ne, die bekämpfen sich zwar und die erschießen sich auch manchmal, aber vorher wird nochmal richtig hier, ne? Ihr aber, hallo, ne?
Ordentlich.
Ordentlich, einmal
aber
hier.
Wie ist denn das jetzt eigentlich? Also in Zeiten von MeToo und diesen ganzen anderen Geschichten. Also ich glaube, wir können uns doch darauf einigen, dass er, selbst doch bei Pierce Brosnan, als Pierce Brosnan den James Bond gespielt hat, das war schon ziemlich sexistisch, oder? Oder er ist ja eigentlich
nicht sexistisch. Naja, bei Pierce Brosnan wurde es zumindest halt auch thematisiert durch Judi Dench, die ihm ja im Goldfinger auch diesen Vortrag hält, du bist ein Relikt, ein Dinosaurier, ein Relikt aus einer anderen Zeit. Und obwohl Pierce Brosnan durchaus dann, also der James Bond Pierce Brosnan, da auch kein Kostverächter war, ging es da doch auch ein bisschen, er hat sich dann auch schon mal verliebt und so. Aber wenn man jetzt an die Ära Daniel Craig denkt, da hat er ja, das beginnt ja schon damit, dass er sich direkt am Anfang auch wirklich in die Eva Green, dann auch in die Vesper Lynn verliebt und das zieht sich durch alle fünf Filme durch. Also wirklich auch bis jetzt zum letzten. Also da hat sich das durchaus geändert. Das ist einfach jetzt was anderes.
Da hat sich was gedreht, aber ich kann mich dran erinnern an diese Roger Moore James Bond Filme. Der hat er gefühlt wirklich alle fünf Minuten lag der im Bett und hat da rumgeknutscht.
Naja, es
das
ist,
fand ich schon,
man muss ja auch immer gucken. Es ist ja auch immer, James Bond ist reflektiert natürlich auch immer das Zeitgeschehen und das Frauenbild und jetzt wollen wir gar nicht drüber diskutieren, wer jetzt der größere Chauvi war, ob das jetzt Sean Connery war oder Roger Moore. Roger Moore hatte natürlich dadurch, dass es eher der humorvollere britische Gentleman war, auch immer so dieses Augenzwinkern und man hat ihm das dann damals auch abgenommen und auch nicht übel genommen, weil ich glaube, man kann da schon differenzieren und abstrahieren. Es ist halt eine Fantasiefigur und das ist... da würde ich jetzt nicht so MeToo-mäßig rangehen und sagen, wir müssen das jetzt alles irgendwie neu schneiden oder so. Das ist auch schon ein Weg, das sind Kinder ihrer Zeit.
Ich sehe das auch gar nicht so, sondern ich sehe das ja auch mit einem gewissen Lächeln, wo ich dann denke,
klar,
das könnte man, glaube ich, heute so nicht mehr machen.
Wenn man sich das heute anguckt, aber sie haben ja bei Daniel Craig, bei den Bonds das auch ganz anders gemacht und das ist auch gut so und das fand ich auch in Ordnung. Also Liebesgrüße aus Moskau war schon mal so der Erste, der den Kalten Krieg und die Konkurrenz thematisiert hat. Dann kam ja lange dann nichts mehr. Es war immer so unterschwellig. Dann war der nächste Bond, der mehr so auf Ost-West gegangen ist, War das dann erst der Spion, der mich liebte, oder war dazwischen noch was? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich bin da nicht so im nerdigen Stoff, so wie du,
Lass mal
mein
durchgehen.
Bester.
Warte mal, danach kam Goldfinger, natürlich mit Gerd Fröbe, der beste Bond-Bösewicht, den es je gab. Also da
Absolut.
schlage ich mich auch gerne. Dann kam Feuerball, dann gab es dann natürlich den großen Blofeld Man stirbt nur zweimal, You Only Live Twice. Und dann gab es den Einsatz von George Lazenby, der gar nicht so schlecht ist im Rückblick. Aber auch da war auch, warte, nee, da hat es auch nicht. Dann war
War
Diamantenfieber,
das nicht Telly Savalas, der den Bösewicht da
da war Telly
gespielt hat?
Savalas der Blofeld. Es gab mehrere Blofelds. Es gab
Ja.
natürlich Donald Pleasance im ersten. Dann, also man stirbt nur zweimal. Dann kam Telly Savalas im Geheimnis ihrer Majestät. Und dann kommt noch Charles Grey in Diamantenfieber. Charles Grey kennen viele als Erzähler der Rocky Horror Picture Show.
Ach,
Das
das
ist
wusste ich gar
er,
nicht.
genau. Und der wird, glaube ich, synchronisiert von Martin Hirte im Original. Und das ist der einzige Bond-Film, der von Rainer Brandt synchronisiert wurde. Also da hatte Rainer Brandt das Buch und die Regie. Und das merkt man von Anfang an. Das ist unfassbar. Es gibt diese Stelle, wo dann die Tiffany Case, die Jill St. John, auf dieser Bohrinsel gegen Ende in ihrem Bikini so eine Kassette, also wirklich eine Audiokassette mit den Daten versteckt. Und Blofeld sagt dann so: Na, was haben wir denn da für ein Döschen im Höschen? Und das ist natürlich Rainer Brandt at his best. Das ist absolut fantastisch. Und natürlich auch dieser Satz von Sean Connery direkt am Anfang: Das ist ein bezauberndes Nichts, was Sie da fast anhaben. Das ist einfach so die Zeit. Und dann
Das ist
kam,
Rainer Brandt.
genau, und dann kam Roger Moore, und dann kam Live and Let Die, Leben und Sterben lassen, mit der großartigen Musik von Paul McCartney und George Martin, also auch einer
Ja,
meiner
sensationell.
Lieblings-Bond-Soundtracks. Dann kam The Man with the Golden Gun, der so ein bisschen unter dem Radar ist, mit Christopher Lee und
Ja,
Britt Eklund. Der ist
mit
aber auch nicht
Christopher Lee.
schlecht. Das ist der mit der dritten Brustwarze, weißt du?
Sag mal, in welchen, ich muss jetzt mal stören,
Ja, störe
in
mich.
welchem Film war der Song Mr. Kiss Kiss Bang Bang?
Kiss Kiss Bang Bang sollte für, warte mal, der wurde aufgenommen von Dionne Warwick. Und der sollte, das sollte sein. Ah, fucking hell. Ja, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Kiss Kiss Bang
Ja, weil
Bang
also allein schon wie
sollte.
der Titel, also wie der Titel. Wie der Titel heißt, finde ich lustig. Und dieser Song ist auch richtig geil.
Der ist
Und ich habe
richtig
nämlich
gut und
eine
den gibt
CD
es
hier
auch.
direkt.
Ich glaube, es war für Thunderball gedacht. Ich glaube, es war für
Mhm.
Thunderball gedacht und oder für im, ja, doch, ich glaube, es war Thunderball. Und dann haben sie sich aber umentschieden und haben dann Thunderball genommen von Tom Jones gesungen.
Und es gibt doch diese Anekdote, die erzählt wird, du wirst es entweder entkräften oder bestätigen, dass Tom Jones bei Thunderball hat er ja diesen langen, sehr lauten Ton, den
Am
er
Ende.
halten muss.
Ja.
Am Ende. Thunderball! So. Und da will eine Sage wissen, dass er am Ende umgefallen ist.
Ohnmächtig
Also er
geworden
hat diesen
ist.
Ton gehalten
Ja.
und alles Blut und alle Luft ist aus seinem Körper gewichen und er hat wirklich alles gegeben und als dann die Aufnahme im Kasten war, ist er umgefallen. Stimmt
Ich
das?
glaube, das ist wie die Kaninchenpfote in der Hose Legendenbildung. Aber es ist schön, dass wir
Ah
darüber
ja.
reden können, dass das wirklich jetzt mittlerweile die Leute so denken. Es
Weil,
gibt.
aber ich sag dir mal eins, hör dir dieses
Ja.
Lied mit dieser Anekdote im Hinterkopf mal an und du glaubst es.
Es ist
Weil,
wirklich, es
was da
klingt so,
Tom
ja.
Jones am Ende macht, es ist einfach wirklich sensationell. Also wirklich, der Typ hat einfach alles gegeben oder er gibt immer noch alles. Er ist ja immer noch unterwegs und er war jetzt auch in Berlin in der Waldbühne und so. Also ich finde, Tom Jones ist auch großartig. Und dieser Song, ich finde ihn gar nicht so super, aber wie Tom Jones den singt und was er aus dem Song macht, ist
Es
geil.
gibt eine sehr schöne Version von Martin Fry von ABC, von Thunderball, und zwar auf der
Ach.
CD Shaken and Stirred. Die habe ich ja auch, glaube ich, mal geschickt irgendwann mal.
Ach, die habe ich doch, die hast du mir doch mal
Genau,
kopiert.
ja. Da
Genau,
hab ich
oder
dir
nicht? ││
die װ     ││ װ     ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
nicht kopiert, die habe ich ja gekauft und geschickt. Ich kopiere nicht.
Ja, die hast du mir natürlich gekauft
und geschickt, also bitte. Natürlich. Also hören Sie mal. Und da hat David Arnold, der damals die Musik gemacht hat in den 90ern, unter anderem auch dieses Bond-Thema, dieses neue Bond-Thema von Moby, dieses elektronische, da hat er nochmal so ein paar Bond-Songs, also so die besten Bond-Songs, nochmal mit anderen Sängern aufgenommen. Unter anderem singt die wunderbare Amy Mann Nobody Does It Better, was so mein Lieblings-Bond-Lied
ist. Ja, das ist sehr, sehr schön.
Und Chrissy Hynde singt Live and Let Die. Und der großartige Iggy Pop singt We Have All the Time in the World. Von Louis Armstrong.
Ja, und das ist ja eigentlich gehört zu meinen Top 3 Bond-Songs. We Have All the Time in the World. Ich kannte das nicht und ich hörte das, weil ich mir diese CD gekauft hatte. Und ich bin wirklich umgefallen. Ich so, was ist denn das für ein großer Song? Und schön kitschig und sentimental und liebevoll. Und wie das Louis Armstrong singt und wie das dann in der neuen Version Iggy Pop singt, ist auch großartig.
Ist ganz toll. Also da muss man wirklich auf die Knie gehen. Ja, ja. Dann kam...
Aber ich glaube, wir müssen mal wieder auf unser Thema zurückkommen.
Genau, dann kam nämlich Der Spion, der mich liebte. Und das war wirklich so ein Ost-West Ding mit Barbara Bach als russische Agentin, und da wurde wieder dieses ganze Thema aufgegriffen. Ost und West müssen zusammenarbeiten, um eine, ja, um die große atomare Explosion, um die es ja da ging, zu verhindern. Und da wurde halt auch das Thema KGB und so weiter, Agenten, dann auch wieder thematisiert.
Ja. Sag mal, und wie hieß nochmal der Film? Also irgendwann kam ja Sean Connery zurück für einen Film und da war ja dann Klaus-Maria Brandauer der Böse.
Das war Sagt Niemals
Nie. Russe, oder?
Bitte was? Der war, weiß ich gar nicht, ob der dann Russe war. Das war ja ein Remake von Thunderball, weil Thunderball, da sind die Rechte ausgelaufen und abgelaufen.
Und wie hieß der Film nochmal?
Der hieß Sag Niemals Nie, Never Say Never Again.
Ach genau, stimmt.
Ja. Und da hat Sean Connery nochmal das Toupet rausgeholt, 1983. Der lief ja zeitgleich mit Octopussy. Und da ist halt, das ist auch ein sehr interessanter Film, weil er halt nicht offiziell ist, aber er durfte auch, glaube ich, nicht mit 007 beworben werden, sondern nur mit James Bond. Da ist dann Kim Basinger, ist dann das Bond-Girl, Kim Basinger und Barbara Carreras, Klaus-Maria Brandauer als Bösewicht, Max von Sydow als Blofeld.
Ja.
Das haben wir auch, auf dem Schirm. Und es gibt noch einen Schergen, und zwar Rowan Atkinson spielt da mit. Rowan Atkinson spielt so einen tapsigen Unteragenten. Also das ist der einzige James Bond-Film mit Mr. Bean.
Ich finde, das Wort Scherge sollte man wieder in den Wortschatz aufnehmen.
Ja. Genau.
Du bist doch ein Scherge. Du bist doch nichts weiter. Weißt du, was du bist? Du bist nichts anderes als ein Scherge.
Wo ist der Scherge, der mir meinen Wodka Martini holt? Kinski wäre auch ein sehr guter Bond-Bösewicht gewesen. Aber
ich glaube, das haben sie ihm. Ich also wirklich, ich würde viel dafür geben, zu behaupten, dass sie ihm das angeboten haben. Und oder vielleicht haben sie es ihm nicht angeboten, weil sie einfach Angst vor ihm hatten, weil Kinski war ja dann doch einer, der immer den Scheck hat entscheiden lassen.
Ja, ja.
Also für den, der hat ja in den 70er, in den 60er Jahren war er ja in Italien und hat ja gefühlt irgendwie 5000 italienische Horror- und Trash-Filme gemacht, ob das nun Horror war oder Science Fiction. Die Filme sind ungezählt und dann sagte dann einfach immer, na wieso, who cares, zeig mir den Scheck und was draufsteht und dann mache ich diese Scheiße, verstehst du? Und das heißt, ich glaube nicht, dass es an der Kohle gelegen hat, sondern wahrscheinlich hatten sie Angst oder vielleicht, weil er es anders spielen wollte oder vielleicht sagte dann irgendwie Sean Connery oder Roger Moore, um Gottes Willen, mit dem nicht. Also so wird es mit Sicherheit gewesen sein.
Also das war wirklich, glaube ich, der Bösewicht, vor dem James Bond wirklich zu Recht Angst haben musste, glaube ich.
Ja,
Kinski.
Ja.
Und dann kam Moonraker, was ja außergewöhnlich ist in der Bond-Geschichte. Ich mochte den sehr, als der ins Kino kam. Dann der nächste Bond-Film, der dann wirklich das Ost-Thema wirklich behandelt, war dann Octopussy. Der spielt ja sogar in der DDR. Ne? Da geht es ja richtig Ost-West-mäßig auch zu. Und auch da wird wieder so eine Atombombe entschärft von Roger Moore im Clowns-Outfit. Also das war schon. Und dann kam nochmal.
Stimmt, ja.
Dann kam nochmal dieser Film View to a Kill, Im Angesicht des Todes. Mhm. Das war der letzte Roger Moore-Film. Das ist der mit Christopher Walken als Bösewicht, als Sorin. Eine Rolle, die eigentlich David Bowie spielen sollte. Oder ich glaube, er wurde angefragt, weil er damals 83, 84 mit Let's Dance natürlich total heiß war. Aber Bowie hat das abgelehnt. Wer weiß, wofür es gut war. Also ich bin jetzt als Bowie-Fan nicht traurig, dass er es nicht gemacht hat. Also
Christopher Walken ist, glaube ich, aber einer der besten Schauspieler beziehungsweise Bösewicht-Schauspieler, die wir auf diesem Planeten haben, oder?
Ja, ist auf jeden Fall Christopher Walken. Hat ja dann nochmal einen richtig schönen Walken. Bösewicht gespielt in Batman Returns, den Max Schreck. Das war ja quasi auch
toll.
War fantastisch. Und dann kam diese kurze Ära von Timothy Dalton.
Ja.
Der ja auch, da ging es auch im ersten The Living Daylights. Ich weiß den deutschen Titel nicht mehr, schlag mich tot. Da ging es auch natürlich um Ost-West und das Ganze wurde dann später dann aufgedröselt, halt in GoldenEye, wo dann so die Reste des Kommunismus, wo dann, weißt du, wo dann Pierce Brosnan mit dem Panzer durch St. Petersburg brettert und
wunderbar.
So. Ne? Das ist zwar immer, aber wann hast du denn Bond überhaupt mitgekriegt, du als Kind des
Ostens? Ich habe James Bond habe ich immer nur mitgekriegt über die Sendung Kennen Sie Kino mit Helmut Lange.
Ja.
Und da liefen ja dann die Trailer oder kleine Ausschnitte und dann gab es ja Helmut Lange war der Showmaster. Das war eine ganz merkwürdige Sendung.
Der alte Lederstrumpf.
Da saß dann einer da und der musste dann der alte Lederstrumpfdarsteller. Und da gab es dann Leute, die mussten dann Fragen beantworten. Die lief, glaube ich, meines Wissens Dienstag 20.15 Uhr. Und da liefen dann auch immer Ausschnitte. Und natürlich auch immer James Bond. Und ich fand das alles ganz, ganz merkwürdig und natürlich auch toll. Und hätte diese Filme sehr, sehr gerne mal gesehen. Und das waren eben auch so Sachen, wo ich unter anderem auch das erste Mal so darüber nachgedacht habe, gesagt, wieso darf ich diesen Film nicht sehen? Mhm. Und meine Eltern haben mir das natürlich erklärt, gesagt, Kalter Krieg und das ist natürlich ein antikommunistischer Film, also da geht es darum, einfach die Kommunisten und auch den Sozialismus zu zerstören und den auch anzugreifen und den auch lächerlich zu machen. Und das haben sie jetzt nicht gesagt, weil sie tolle, stramme Kommunisten waren, sondern das war einfach, sie haben sozusagen die Erklärung,
der
DDR-Führung.
Ja.
Ja, dafür. Und das leuchtete mir sofort ein. Das war vollkommen klar. Und letztendlich haben die Trailer ja auch eine unmissverständliche Sprache gesprochen. Und ich hätte die sehr, sehr gerne gesehen. Und weil es war ja für mich noch nicht mal, also für mich war auch in den Trailern schon erkennbar, dass es auch viel mit Fantasy und viel mit übertriebener Action zu tun hatte, mit diesen durchgeknallten Autos oder mit den merkwürdigen Flugzeugen oder mit dieser Super-Action, dass er da, da gibt es doch diesen einen Film, wo sie auch, das war bei, ich glaube, bei Telespiele mit Thomas Gottschalk, es gibt diese eine Verfolgungsjagd durch die Bobbahn. Ich weiß nicht, wie der Film
das
heißt.
Das ist in tödlicher Mission von 81.
Genau, in tödlicher Mission. Und das ist diese legendäre Verfolgungsjagd durch die Bobbahn. Und die habe ich, glaube ich, schon zu DDR-Zeiten 10-mal gesehen, weil die immer wieder gewünscht wurde und weil die auch immer wieder ausgestrahlt wurde. Vielleicht habe ich sie auch nur 2-mal gesehen. Aber das hat mich zutiefst beeindruckt. Und ich habe das schon sehr gerne mal gesehen. Und ich habe das nie so als Propaganda empfunden und ich weiß auch, natürlich ist es Propaganda gewesen vom Westen dem Osten gegenüber, aber in erster Linie ist es ja nun wirklich ein Unterhaltungsfilm, oder?
Naja, klar, also es war alles überhöht
und
diese, wo du gerade diese Bobbahn-Sache erwähnst, diese ganzen Skisequenzen, das war ja alles Willy Bogner. Ne, Willy Bogner hat die Sachen ja gedreht und auch Sachen dafür erfunden. Also es war schon, das wussten wir schon, dass das klar, dass das Thema Ost-West da thematisiert worden ist und natürlich auch ironisiert worden ist und auch, dass das eine Art Comic-mäßig war und dass die Russen eigentlich genau das gleiche und das genau gleiche System haben wie die Wessis. Halt, dann wird dann halt geknattert untereinander und dann ist gut. Es gab ja dann in Octopussy dann diesen bösen Russen, das war dann Steven Berkoff, der sich dann gegen das Politbüro gestellt hat, also gegen die Regierung da und gegen den KGB und dann selber was machen wollte und das war dann da gab es dann auch die guten Russen und so, ne, und das ist dann auch ganz interessant. Hast du denn, wo wir gerade bei den Songs waren, bevor wir das vergessen, hast du denn einen Lieblingssong, Lieblings-James-Bond-Song?
Naja, also ich mag wirklich sehr We Have All The Time In The World.
Ja,
also diesen Song liebe ich wirklich sehr. Ich muss auch sagen, ich mag sehr den Song von Billie Eilish, also vom aktuellen Song, vom aktuellen Film.
Ja, genau, No Time
To Die. No Time To Die. Und jetzt musst du mir helfen. Oh, jetzt komme ich noch nicht mal auf den. Ich glaube, das war bei Quantum Trost.
Das ist Jack White und Alicia Keys.
Nee, nein, dann war es Another der Way davor bei Casino Royale.
Das war Chris Cornell, das war You Know My Name.
Ja, genau.
Genau.
Ja, den finde ich auch großartig.
Der ist auch toll. Das war auch eine Ansage, you know weißt du?
Chris Cornell finde ich also ein gigantischer Sänger.
Ja.
Und der Song ist toll und das ist einfach ein geiler Bond-Song.
Ja.
Und um nochmal auf Billie Eilish zurückzukommen, Billie Eilish ist sich selbst treu geblieben bei diesem Song, aber es ist trotzdem ein Bond-Song. Also sie hat so die Grätsche hinbekommen, dem Auftraggeber Genüge zu tun und auch den Fans, aber sie ist trotzdem Billie Eilish geblieben und das finde ich ziemlich toll, weil das ist ja nicht allen gelungen.
Und die Musik im neuen Bond, also in No Time to Die, das kann ich jetzt auch mal sagen, ohne zu spoilern, ist ja von Hans Zimmer, auch wie bei Dune, es stört nicht besonders, ich bin kein großer Hans Zimmer-Fan, muss ich sagen, aber er macht, er unterwirft sich dem Bond-Thema oder der Bond-Musik, dieser Billie Eilish-Song kommt immer wieder vor, also das Thema, weil es geht auch sehr viel, das kann man auch dazu sagen, natürlich, es geht auch wieder sehr viel um Liebe und das ist ja so quasi dieses Liebesthema. Also den quintessentiellen Bond-Song hat natürlich Adele abgeliefert mit Skyfall, das war ein absoluter klassischer Bond-Song. Ich mag überhaupt nicht den Bond-Song von Sam Smith, ich glaube, ich kann auch mit der Stimme nichts anfangen. Das ist ein toller Sänger, aber mir war das zu viel Falsett. Also es gibt auch einfach so, es gibt auch scheiß Bond-Songs, muss man auch sagen. Also von Lulu, Man with the Golden Gun ist auch so, ach nee, ach bitte.
Hm. Ja, und was auch merkwürdig ist, ich glaube, war das Living Daylights, die ich ja sehr liebe. Der Song ist auch irgendwie komisch, oder? Ja,
da haben
sie
sich, glaube ich, mit John Barry auch zerstritten auch, ne? Die haben den irgendwie zusammen produziert und da ist so dieses Ding, man nimmt jetzt den Musiker-Act, die Band oder den Sänger oder die Sängerin, die gerade am heißesten ist und das war zu der Zeit ne? Das war
und da haben sie dann Duran haben auch mal einen Song gemacht.
Ja, das Madonna ist einfach der 80er James-Bond-Song einfach, ne?
Naja. Aber du, ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Thema mich auch mal kundig gemacht, was es denn so in der DDR gab.
Ja,
also generell,
genau.
Also auch so mit so. Und also grundsätzlich hießen die ja nicht Spione oder Agenten, sondern die hießen ja Kundschafter. Und beziehungsweise mit dem Zusatz Kundschafter des Friedens. Weil sie ja für den Frieden gekämpft haben, logischerweise.
Natürlich,
dich auch. Und wir hatten tatsächlich einen, wenn man so will, einen DDR-James Bond. Und das war tatsächlich Armin Müller-Stahl. Denn es gab eine Fernsehserie vom DDR-Fernsehen, die hieß Das unsichtbare Visier. Und ich habe nochmal ein bisschen Wikipedia befragt. Und er spielte einen IM, nicht einen IM, sondern einen Oberst von der Staatssicherheit mit dem Originalnamen Werner Bredebusch. Also James Bond klingt natürlich sehr sexy, aber Werner Bredebusch, finde ich, an Sexiness toppt das Ganze noch.
Das kann man nicht
toppen, aber natürlich noch
da geht mir die Hose auf, wenn ich den Namen höre.
Ja, ich weiß.
Da zerreißt der dünne Faden, an dem meine Heterosexualität hängt.
Ich spüre schon dann die ganze Zeit, so, da weht ein laues Lüftchen zu mir rüber.
Sag noch mal den Namen.
Werner Bredebusch.
Oh.
Und er hatte natürlich ein Pseudonym und das war Achim Detjen. Und da war er dann ein Hamburger Unternehmer. Aber das Schöne ist, dass der DDR-Kundschafterfilm gerne auch mit Alliterationen gearbeitet hat, weil es gab dann eine Hamburger Journalistin, mit der Armin Müller-Stahl eine Affäre hat, das war Winnie Winkelmann, gespielt von Jesse Rameik. Und es gab auch noch einen Film aus dem Jahr 1963 mit Alfred Müller, der hieß Four Eyes Only. Das war also der Vorläufer sozusagen.
Ja.
Und wir erinnern uns an Winnie Winkelmann und der Alfred Müller spielte die Rolle namens Horst Hesse. Also die Alliteration wurde sehr geliebt und ich frage mich, ob dann vielleicht noch Gundula Gause und Klaus Kleber mitgemacht haben, um den Sack zuzumachen.
Gab's denn da, also, kann man die denn sehen noch? Sind die irgendwo online oder?
Ja, natürlich. Also man kann Four Eyes Only kann man als DVD kaufen und das unsichtbare Visier kann man auch als DVD kaufen. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, auch da Beim Unsichtbaren Visier war die Musik sehr, sehr populär. Die wurde komponiert von einem Komponisten namens Walter Kubitschek. Und da gab es zwei Melodien.
Walter Kubitschek!
Der Walter Kubitschek, das klingt ein bisschen wie so ein... Walter Kubitschek, das klingt ein bisschen, als ob er einen Heurigen trinkt. Na, oder einen Einspänner. Einen kleinen braunen.
Und dann nehmen wir einen verlängerten.
Und dann gab es tatsächlich zwei große Hits aus dem Unsichtbaren Visier. Das eine hieß Maskentanz und das andere hieß irgendein Tentakel. Und das war, muss man schon sagen, da hat sich der Komponist sehr stark an dem Original orientiert. Also große Big Band und große Trompeten und Saxophone und Posaunen. Also die Horn Section wurde sehr stark beansprucht. Aber ansonsten waren diese Filme, ich habe sie nicht gesehen, weil mir das zu vordergründige Propaganda war, also von der DDR. Ich kann da also nicht viel zu sagen. Ich kann nur dazu sagen, es gab noch mal einen Film aus dem Jahre 2017, den kann man sogar in der ZDF-Mediathek gucken. Der heißt sogar Kundschafter des Friedens. Da ist der Trailer sehr, sehr lustig und man denkt, Wahnsinn, weil... Da sind drei Schauspieler am Start, die einfach großartig sind. Drei großartige DDR-Schauspieler, nämlich Henry Hübchen, Michael Quistek und Thomas Thieme. Und weiterhin machen natürlich noch mit Winfried Glatzeder, Jürgen Prochnow und unvermeidlich Milan Peschel. Aber unterm Strich alles fantastische Schauspieler. Und ich habe mir diesen Film angeguckt und ich war dann doch bitter enttäuscht. Er hält leider nicht das, was er im Trailer verspricht, aber man kann es sich angucken. Kundschafter des Friedens, oder zumindest guckt euch mal den Trailer an, oder du musst dir mal den Trailer angucken, weil einfach Henry Hübchen ist eine Urgewalt und Michael Quistek auch, also es ist einfach also toll. Also
guckt euch davon den Trailer an und den neuen James Bond definitiv im Kino, aber ich muss mir wirklich Armin Müller-Stahl als Agent, wenn er dann so die Frauen verführt, kann ich mir so richtig vorstellen, Armin Müller-Stahl, ihr Herz.
Genau. Und ich habe noch einen anderen Film geguckt, weil ich habe natürlich auch nochmal geguckt, gibt es denn so Filme, wo die Bundesrepublik versucht hat, so ein Pendant zu James Bond aufzubauen? Und es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, Mr. Dynamit, Morgen küsst euch der Tod.
Kennst du den Film? Nein, das kenne ich nicht, nein.
Und wenn man sich durchliest... Also der ist aus dem Jahr 1967. Die Hauptrolle wird natürlich gespielt von Lex Barker, ist ja klar. Ja. Regie hat geführt Franz Josef Gottlieb. Und Franz Josef Gottlieb, du kennst ihn auch, der hat eigentlich so gut wie alles gedreht. Der hat die Rudi Carrell-Filme gemacht, der hat die Theo Lingen-Pauker-Filme gemacht und ich glaube, er hat auch noch ein paar Lederhosen-Filme gemacht. Und der hat dann diesen Film gemacht und... basierend, ist das so, auf Groschenromane, haben die da eben so einen Film gemacht. Und es wundert nicht, dass Oliver Kalkofe diesen Film im Rahmen von Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, mit in den Kanon aufgenommen hat. Also ich glaube, Mr. Dynamit, Morgen küsst euch der Tod, ist sicher ein ziemliches Machwerk.
Auch da muss man wieder gucken. Also das ist, ne, es hat natürlich diesen Trash-Faktor, aber manchmal sind diese Filme auch so unfassbar schlecht, dass man die einfach nicht, also da gucke ich mir dann, okay, ich guck mir mal die Trailer an und so ein paar Ausschnitte, aber ich habe jetzt auch nach No Time to Die auch wieder richtig Lust auf OSS 117, wo du gerade sagtest, Kollege Kalkofe synchronisiert und natürlich die ganzen Austin Powers, die wir beide ja auch auswendig können. Also wir beide können alle drei auswendig sozusagen, ja. Get in my belly, I want to eat the baby. Ne?
Easy peasy lemon squeezy.
Easy peasy. Michael Caine als Vater von
Michael Caine.
Die Anfangssequenz von Austin Powers 3 ist fantastisch. Also das ist einer der größten Trailer Spoofs ever. Also ganz großartig. Ich habe aber zum Schluss noch einen Literaturtipp. Und zwar...
Ja.
War ich gestern in Mainz und habe ein in diesem wunderbaren Comicladen, gibt's einen ganz tollen Comicladen, der so ein bisschen versteckt ist, und da fiel mir ein Buch in die Hand, eine Quantum Humor von 007, eine Quantum Humor, das ist von Siegfried Tetsche. Nee, jetzt muss ich habe hier ganz schlechtes Licht hier, wo ich gerade bin, oder sind meine Augen? Siegfried Tesche, genau, das ist ein großer Bond-Fan. Das Buch kostet, glaube ich, ist ein Büchlein, kostet 12 Euro. Skurriles Wissen und lustige Fakten aus 60 Jahren James Bond. Jetzt zum, natürlich passenderweise jetzt zum neuen Bond-Film rausgekommen. Und das ist so ein Klobuch, da gibt's so Anekdötchen, so Dönekes, wie wir sagen, über alle James Bond-Filme, so ein paar Fakten, viele, die ich schon kannte, aber viele, die ich auch noch nicht kannte.
Ja.
Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich jetzt einfach mal vorlese, und zwar unter der Überschrift Ost-Bond-Konkurrenz. Da sich der Ostblock über den erfolgreichen Westagenten 007 ärgerte, schrieb der Bulgare Andrei Guljaschki 1966 den Roman Avakum Zahov vs. 07, also Avakum Zahov gegen 07. Es gab sogar zwei Fassungen und in jeder verliert Bond. In der bulgarischen Originalfassung verliert Bond den Kampf mit dem Konkurrenten Zahov auf einer vereisten Insel in der Antarktis, ist moralisch am Ende, aber am Leben und kann verschwinden. In der englischen Fassung stürzt 007 in einen eisigen Abgrund. Also auch da gab es in der Literatur Versuche, da so gegenzusteuern und dann einfach mal kackendreist so eine Figur wie James Bond einfach zu klauen. Warum denn nicht? War ja eiserner Vorhang. Konnte ja keiner aus dem Westen kommen und sagen, hallo, hier Copyright. Das interessiert uns nicht. Wir machen dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Und die Bond-Romane selber, es gibt ein paar neue, die ganz gut sind. Und aber so die alten Flemings, hast du jemals einen Fleming gelesen, richtig?
Nee, nein, ne? Nein.
Die
nein,
sind auch, nein. Das ist wirklich auch manchmal so ein bisschen zäh. Das ist so wie wenn man, wenn man auch Rudyard Kipling liest, das Dschungelbuch. Wir alle lieben den Film, aber das Buch ist so ein bisschen so. Aber es gibt auch die neuen
Bond. Ja, und man darf ja auch eines nicht vergessen. Ich habe das festgestellt, als ich meinem Sohn, als er noch ein kleiner Bub war, habe ich ihm Tom Sawyer von Mark Twain vorgelesen. Und klar, Mark Twain, wir lieben ihn alle. Aber das Kinder- oder Jugendbuch, also es ist ein Kinderbuch, Tom Sawyer, ich will nicht sagen, es ist unlesbar, aber es ist kein Vorlesebuch mehr heutzutage.
Ist was anderes.
Also es ist schlecht gealtert, muss man leider so sagen. Und es gibt einfach so viele andere Bücher und das trifft wahrscheinlich dann auch auf das Dschungelbuch zu. Oder was zum Beispiel auch ganz wirklich nicht gut zu lesen ist, das sind die Original Wiki-Bücher von Johanns, Ragnar Johansson oder wie er heißt. Die sind auch nicht gut. Da ist die Trickserie, die Trickfilmserie wirklich besser. Und das ist wahrscheinlich auch bei Ian Fleming, als der die Bücher geschrieben hat in den 50er, 60er Jahren, das war das wahrscheinlich der Knaller schlechthin. Und heutzutage gähnst du nur und sagst,
Lieber einen guten Bond-Film. Oder man lässt sich die Sachen vorlesen. Also ich habe mal einen neuen Bond-Roman mir vorlesen lassen auf CD, der in Südafrika spielt, dann tatsächlich auch von Dietmar Wunder gelesen, also von der Stimme von Daniel Craig. Da möchte ich nochmal drauf hinweisen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe in meiner Funktion als Moderator und Host des John Sinclair Night Talks Dietmar Wunder auch zweimal vom Mikrofon gehabt. Und das kann man alles auf YouTube sehen, auf dem John Sinclair Kanal. Und in einer Folge reden wir nur über John Sinclair und in der anderen reden wir hauptsächlich über seine Arbeit als Synchronsprecher und natürlich auch über Daniel Craig, aber auch über Sam Rockwell und über Adam Sandler und Don Cheadle und so weiter. Also da gibt es zwei schöne Gespräche mit mir und Dietmar Wunder. Und das war jetzt auch seine letzte Arbeit als James Bond. Also nicht als Daniel Craig, ne, der wird ja, ne, der werden wir demnächst auch wiedersehen als Detektiv in der Fortsetzung von Knives Out, wo er ja auch großartig war. Und der gute Dietmar, wie gesagt, die Interviews kann man sehen auf YouTube in dem John Sinclair-Kanal. Und damit möchten wir uns verabschieden. Ich war geschüttelt, nicht gerührt von diesem schönen informativen, wir reden
mal. Ja, für mich war es auch sehr informativ und ich finde es faszinierend, was du alles in deinem kleinen Köpfchen an Informationen mit dir rumträgst und ich wünsche dir sehr, dass du mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzt und dann kommt die Millionenfrage und dann kommt irgendeine x-beliebige Frage zum Thema James Bond, weil dann weiß ich, dass du die Million nach Hause tragen
Zum wirst. Beispiel die Frage, mit welchem James Bond Bösewicht hat Hennes Bender schon mal zusammengearbeitet?
Oha.
Ja, das.
Da lüftest du das Geheimnis?
Du weißt es doch. Du weißt doch, mit welchem Bond Bösewicht ich schon gedreht habe.
Mit Christoph Waltz?
Nein,
oder? Nee.
Mit Götz wem? Otto.
Mit Götz Otto, stimmt.
Ich habe mit Götz Otto in Berlin gedreht, vor vielen Jahren, für eine Fernsehserie mit Murat Topal, von der ich nie wieder was gehört habe, aber egal, wir haben 4 Tage zusammen gedreht, unter anderem auch mit Rolf Zacher, und wir waren, Götz und ich waren, Besitzer einer Currywurstbude. Ich war, ich hieß, glaube ich, auch Curry irgendwie mit Spitznamen. Ich war sein Chef und habe ihn rumkommandiert. Also ich war quasi, er hat ja in Der Morgen steht näher den Stamper gespielt, den Schergen von Jonathan Pryce. Und wir haben uns natürlich total gut, also es war einfach super, wir haben uns total gut verstanden, und er hat mir auch ganz viele Bond-Geschichten erzählt, und das war natürlich lustig, weil Götz und ich, wir sind, das glaubt man nicht, aber wir sind gleich alt, und er überragt mich natürlich um mehrere Köpfe, und das war, aber es ist so ein...
Mich auch.
Aber es war so schön, einfach mit ihm zu drehen und einfach mal so, so ein bisschen James Bond. Ich habe an ihm gerochen, habe gesagt, du riechst immer noch nach ihm. Ich poste mal ein Foto.
Lieber Hennes, es war ein Träumchen, mit dir darüber zu plaudern. Ich habe wieder ganz viel mir aufgeschrieben, was ich alles noch gucken und hören und lesen muss.
Genau.
Und vielleicht habt ihr da draußen auch wieder Bock bekommen. Bitte geht raus, geht ins Kino, geht zu den Live-Shows, geht zu den Live-Veranstaltungen, geht ins Kabarett, geht ins Theater.
Guckt euch James Bond an.
Kultur findet wieder statt.
Guckt euch Thomas Nicolai an. Freut euch auf den...
Guckt euch Hennes Bender an.
Ja, freut euch auf den Aston Martin von Playmobil, der jetzt in diesem Monat noch rauskommen wird, den ich mir auf jeden Fall kaufen werde. Und geht, wie gesagt, ins Theater und geht ins Kino und bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Vielleicht habt ihr ja sogar Lust, uns zu unterstützen über Patreon. Da bekommt ihr die Folgen immer früher und länger.
Ja.
Nicht wahr?
Ja.
So ist das. Ne?
Und es gibt auch noch andere kleine Gimmicks und kleine Schmankereien.
Ja.
Und wie gesagt, ihr gehört zu einem kleinen, auserlesenen, exklusiven Club. Mm. Also, da kann man du zu sagen.
Da kann man auf jeden Fall. So, jetzt brauche ich aber wirklich ein Martini-Wodka hier, jetzt mal gerade hier eben.
Ja,
zum Frühstück hier mal so. Aber alkoholfrei. Natürlich. Mein Lieber, mach's gut.
Oder eine heiße Milch mit Haut.
Auch nicht schlecht, mit Haut. Machen Sie bitte die.
Auch nicht schlecht.
Ah, da habe ich jetzt Lust drauf. Da habe ich jetzt Böcke drauf. So, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund, geht ins Kino, geht ins Theater und hört unseren nächsten Podcast mit dem wunderbaren Titel Blühende Landschaften. Diesmal begeben wir uns auf den Dachs. Bis bald, euer Hennes und euer
Thomas.
Bis dann bei Blühende Landschaften. Ne. Se.